auferstandenen Jesus. Und von dem her, wir haben es heute schon gehört, wir haben durch ihn ja eine Ewigkeitsperspektive. Und ich bin ja ein bisschen mit Verzögerung bei euch in eurer Mitte. Eigentlich wäre ich vor 14 Tagen schon dran gewesen, aber meine Stimme hat es nicht erlaubt, dass ich predigen kann. Sprich, ich habe fast keinen Ton rausgekriegt und das wäre für euch ein bisschen schwierig gewesen. Aber ich freue mich umso mehr, dass ich heute hier sein darf und mit euch das Wort Gottes teilen darf. Und bevor ich mit meiner Predigt starte und mit euch ein paar Gedanken teile, möchte ich auch noch um den Segen Gottes beten, zum Reden, aber auch zum Hören. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du in unserer Mitte bist durch den Heiligen Geist. Ich danke dir, dass wir uns heute Morgen auf dich fokussieren dürfen. Herr, wir sind da wegen dir, weil wir dich lieben, weil wir Gemeinde sind, weil wir zu dir gehören, wollen wir uns versammeln in und mit deinem Namen. Und danke, dass du der auferstandene Christus in uns lebst und dass du bei uns und mit uns bist, auch an diesem Sonntagmorgen. Und ich bitte dich, dass du Gelinge gibst zum Reden, aber auch Gelinge gibst zum Hören. Amen. Es war ja so, dass vor ungefähr 15, 16 Monaten für mich ein neuer Lebensabschnitt angefangen hat. Und seitdem bin ich im Unruhestand. Und dann fragt man sich natürlich, ja, ist schön, Gemeindeverantwortung abzugeben, schön, nicht mehr nicht jeden oder oft ins Rote Kreuz zu gehen. Heute kann ich mir das aussuchen, wenn ich dorthin gehe. Und dann ist ja immer die Frage, was mache ich jetzt? Was ist meine Aufgabe? Und im 2. Timotheus 2,2 steht ja, dass Paulus im Timotheus sagt, dass das, was er ihm anvertraut hat, dass er das an treue Menschen weitergeben soll, die dann auch wieder fähig sein werden, um anderen zu unterweisen. Und ich habe mir dann überlegt, was bedeutet das jetzt für meinen Lebensabschnitt? Was bedeutet das jetzt für mich? Und jeder von uns hat ja Gaben bekommen. Und wir verbinden Treue ja so oft mit dem, dass wir stille Zeit machen, dass wir jeden Sonntag in Gottesdienst gehen, dass wir in der Gebetsstunde sind, dass wir in der Kleingruppe sind. Das verstehen wir unter Treue. Aber in dem Gleichnis von den anvertrauten Pfunden sagt Jesus, dass wir damit was anfangen sollen. Und Treue bedeutet auch, dass die Gabe, die Gott mir gegeben hat, dass ich sie nicht vergrab, sondern dass ich sie entwickle. Und es hört nicht auf mit einem neuen Lebensabschnitt, sondern das, was Gott mir an Gaben und Fähigkeiten gegeben hat, das darf sich vermehren, das möchte ich nicht verbuddeln, sondern das soll zur Entfaltung kommen. Und ich glaube, nach über 50 Jahren Gemeindezugehörigkeit hat man manches erlebt, hat manche Erfahrung und darf von seiner Erfahrung auch weitergeben. Und etwas ist mir aufgefallen, ich habe jetzt mehr Zeit in den Gemeinden zu sein, ich bin in Gemeinden der Gemeindebewegung, ich bin in anderen Gemeinden. Und was mich immer begeistert ist, wenn Menschen begeistert sind für Jesus. Wenn da eine Leidenschaft da ist, so ein brennendes Herz, wir sind unterwegs für die beste Sache der Welt. Wir sind unterwegs mit dem besten Herrn, den es gibt. Wir sind unterwegs für Dinge, die Ewigkeitswert haben. Und was ich in meiner Fragestellung denn auch hatte, wer bin ich denn eigentlich überhaupt? Na klar, steht in meinem Ausweis. Ich bin der Thomas Dörflinger, geboren am 18.05.59 in Lörrach, vielmehr im Ortsteil Hagen. Habe zwei wunderbare Eltern gehabt. All diese Dinge, aber wer bin ich denn in Christus? Und das ist heute Morgen mein Thema. Jetzt komme ich zum eigentlichen Thema. Was ist meine Identität? Mit dem Zusatz, erweitere deine Grenzen. Alles, was ich euch heute Morgen mitgeben möchte, euch sagen möchte, das wisst ihr alle schon. Ich möchte es nur noch mal neu euch präsentieren. Und was meine Leidenschaft ist, wenn ich in den Gemeinden bin, wenn ich am Wort Gottes dienen darf, ich möchte, dass Menschen in eine tiefere Beziehung zu Christus kommen, dass sie eine tiefe Begegnung mit unserem auferstandenen Herrn haben. Das ist auch das Ziel heute Morgen von der Predigt. Und es geht mir heute weniger um ein paar gute Tipps zu geben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sondern dass wir das Potenzial, das Gott in uns hineingelegt hat, dass wir das entwickeln. Und wenn wir unsere Identität, die Gott uns gibt, erkennen, dann geschieht was Großartiges, was Wunderbares. Da kommt eine große Ruhe und Zufriedenheit in unser Leben. Und wir hören auf, um Dinge zu kämpfen, die wir oft nachjagen. Wer sagt dir denn, wer du bist, ohne die Referenz von Gott? Referenz geben bedeutet ja, da gibt es eine Person, die uns beurteilen, die uns empfehlen kann. Oder wir verweisen bei Bewerbungen auf eine Stelle hin, die über uns etwas aussagen kann. Und wir sind ja heute in einer Gesellschaft, die von dem Denken geprägt ist, es geht um Leistung. Ist das so? Ich leiste, deshalb bin ich. Was man auch feststellen kann, dass es uns auch immer darum geht, was denken die anderen denn von uns? Wie komme ich da an? Und was neu, vielleicht was früher nicht so war, es geht auch um die Identität im Bereich von Sexualität. Und wir dürfen das heute Morgen mal anschauen und fragen, führen diese Dinge denn wirklich zum Ziel? Es gibt ja so deutsche Tugenden wie Fleiß, wie Disziplin, gute Leistung, das ist so tief in unserer Kultur verankert und auch in uns. Sie prägen unsere Persönlichkeit. Wenn wir in die Schule gehen, sagen die Eltern, lern was, dann wirst du was. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war, aber bei uns zu Hause schon. Und Bestätigung, wenn wir etwas geleistet haben, auch von anderer Seite ist ja schön, dass wir was leisten können, dass wir uns was leisten können. Aber funktioniert es wirklich für meine Identität, dass ich etwas leisten kann? Oder wenn ich meine Identität auf meiner Leistung definiere? Denn das könnte sehr hart sein. Hält es wirklich im Leben, wenn ich meine Identität auf meiner Leistung aufbaue? Macht es zufrieden? Was macht es denn, wenn ich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr so viel leisten kann? Oder wäre das auch nicht unfair gegenüber Menschen, die Beeinträchtigungen haben? Und wie sieht es denn aus, wenn wir mal mehr Hilfe brauchen, als wir Hilfe geben können? Wenn dann meine Identität auf meiner Leistung liegt, dann wird es eng und es ist auch kein Konzept, das zum Ziel führen kann, wenn man es richtig durchdenkt. Und viele Menschen bauen ja auch ihre Identität auf, aufgrund von der Meinung von anderen. Was denken die anderen über mich? Und oft vergleichen wir uns ja auch. Und du wirst feststellen, es gibt immer einer, der wird in gewissen Bereichen besser sein wie du. Es geht ja oft in der Gesellschaft, wie sehe ich aus, wie ist mein Ansehen, wie locker kann ich mich geben, wie komme ich an. Und in der Gemeinde kommt ja noch eine weitere Komponente dazu. Wer ist denn die Geistlichere? Wer kann denn besser beten, wer kann besser predigen, wer macht länger stille Zeit, wer kennt sich besser in der Bibel aus? Und niemand von uns ist immer nur cool drauf oder gut drauf. Oder bekommt immer nur Bestätigung. Hinter vielen erfolgreichen Geschichten stehen ja ganz oft andere Tatsachen, die wir gar nicht wissen. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich, das ist das Thema Identität über unsere Sexualität. Das mag sein, dass man das vor 60 Jahren nicht so wenig über dieses Thema gesprochen hat. Und es ist ja gut, wenn man weiß, zu welchem Geschlecht man gehört. Aber in unserer Zeit, aus meiner Wahrnehmung, macht es sehr viel Druck und gibt mehr Unsicherheit wie Sicherheit. Und meine Identität ist doch mehr, als dass ich nur ein Mann bin. Und jetzt wollen wir uns die Alternative anschauen. Was sagt denn die Bibel über unsere Identität? Vielleicht kennt denn der eine oder andere. Es gibt einen Philosoph, der heißt Blaise Pascal. Und den möchte ich jetzt zitieren. Nicht nur erkennen wir Gott durch Jesus Christus, sondern wir erkennen auch uns nur wirklich durch Jesus Christus. Ohne Jesus können wir den wirklichen Sinn des Lebens so wenig erkennen wie die Bedeutung des Todes. die Bedeutung von Gott oder die Bedeutung von uns selbst. Wir finden es nur in Christus. Das war sein Zitat. Und dieses Konzept zeigt uns die Bibel immer wieder neu. Also wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, wenn wir uns bekehren, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir unser Leben in die Hände Gottes legen, bekommt doch unser Leben eine neue Perspektive. Das macht einen Unterschied. Man erkennt plötzlich die Dinge der Ewigkeit, die Dinge des Universums, die Dinge des Lebens, die Dinge in Bezug auf die sichtbare und unsichtbare Welt und auf uns selber. Und wir können plötzlich Dinge erkennen, die wir vorher nie gesehen haben. Ich bin ja in keiner christlichen Familie groß geworden. Ich bin in einer Fußballerfamilie groß geworden. Schon als 2- oder 3-Jähriger durfte ich mit auf Fußballfeld, ob ich wollte oder nicht. Aber als ich denn gläubig geworden bin und mir denn vorstellen sollte, dass ich statt jeden Sonntag auf dem Fußballplatz bin, in den Gottesdienst gehen, hat mich das fast ein bisschen überfordert, bis ich entdeckt habe. Es ist super schön, wenn man im Gottesdienst ist. Seht allein die vielen Chorusse, die wir heute schon gesungen haben, das sind doch Predigten für sich. Du bist der Turm in meinem Sturm. Du bist der Fels, auf dem ich stehe. Und heute möchte ich mit euch ein paar Aspekte von Identität anschauen, die die Bibel uns sagt. Ich möchte einen ganz bekannten Text lesen aus 1. Petrus 2, dort die Verse 9 bis 10. Und da schreibt Petrus: Aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid auch ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Früher wart ihr kein Volk, jetzt seid ihr das Volk Gottes. Früher habt ihr die Barmherzigkeit Gottes nicht empfangen, jetzt aber habt ihr seine Barmherzigkeit empfangen. Und in diesem Text sehen wir jetzt verschiedene Aspekte, die etwas über unsere Identität aussagen. Der erste Gedanke: In Jesus Christus sind wir vollumfänglich angenommen und akzeptiert. Also du darfst zu Gott kommen, so wie du bist. Er sieht dein Herz und er nimmt dich an. Wir wissen, angenommen sein ist doch für jeden von uns wichtig. Und jeder, wenn ich jetzt fragen würde, hast du in deinem Leben schon mal Ablehnung erlebt? Kennen wir doch, oder? Und manche Menschen tragen ja so tiefe Wunden in sich, dass sie sich in ihr Schneckenhaus zurückziehen und sagen, ich werde nie jemand mehr vertrauen. Und manche Ablehnung führt ja bis in die Kindheit hinein. Es kann sein, dass Ablehnung vielleicht Menschen ein Leben lang begleiten kann. Ablehnung signalisiert uns ja, wir haben es nicht drauf, du schaffst es nicht. Du bist nicht gut, du kannst es nicht. Und was tun Menschen nicht alles, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen? Das heißt durch Haare, durch Kleidung, wie auch immer. Ich hatte in meiner Berufsschule, in meinem ersten Ausbildungsberuf, ich habe im Einzelhandel gelernt, ich hatte einen Klassenkameraden, wenn du mit ihm so 1:1 warst, war der völlig normal. Aber sobald er in einer Gruppe war, war er derjenige, der sich in Szene gesetzt hat, der Sprüche gebracht hat, der richtig auffällig war. Warum? Weil er vielleicht nie richtig erfahren hat, dass er angenommen ist. Er musste sich produzieren. In Epheser 1,4 steht: Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Also Gott hat schon an dich gedacht, als du noch nicht auf der Welt warst. Ich finde diesen Gedanken unglaublich. Er hat dich geliebt und erwählt mit seiner göttlichen und ewigen Liebe. Und er hat dich dazu bestimmt, dass du ein Leben führst, frei und heilig, frei von aller Schuld, heilig für ihn. Er hat dich geliebt und angenommen, bevor dich überhaupt jemand geliebt hat. Ich habe es in einer meiner Predigten mal so formuliert: Bevor du in der Pipeline deiner Eltern warst, hat Gott dich schon gesehen und geliebt. So ist unser Gott. Und das macht er aus Liebe zu uns. Und das können wir uns nicht verdienen, das ist ein Geschenk. Und dafür können wir danken. Und deshalb singe ich so gern am Sonntag, nee, nur am Sonntagmorgen, deshalb finde ich Anbetungslieder so wunderbar, weil wir Gott unseren Dank, unseren Lob und unsere Anbetung bringen dürfen. Und wisst ihr, wenn wir uns von Gott angenehm wissen, dann befreit uns es von dem Druck, die Annahme von anderen Menschen zu suchen oder zu verdienen oder mir holen zu müssen. Das ist doch befreiend, findet ihr nicht auch? Natürlich dürfen wir uns gegenseitig annehmen in der Gemeinde. Dazu möchte ich sehr ermutigen. Ich möchte uns auch sehr ermutigen, dass wir in der Gemeinde uns ermutigen, uns Hoffnung geben. Weiter sagt uns hier in diesem Abschnitt die Schrift auch, dass wir wertvoll für Gott sind. Vielleicht denkst du, ja, angenommen sein ist ja schön, aber ich möchte ja auch Bedeutung haben, jemand sein. Und Menschen beurteilen uns ja auch im Stillen und ihr habt mich heute Morgen sicher auch schon beurteilt. Ist eine Glatze mehr geworden? Bin ich angezogen? Wie gibt er sich hier vorne? Menschen beurteilen uns, wie wir aussehen, die Art, wie wir kommunizieren, wie ist unsere Wirkung. In Petrus, 1. Petrus 2,9, im zweiten Teil haben wir ja gelesen, ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. Also du und ich, wir gehören Gott. Und die Worte heilig und Eigentum bedeuten eigentlich etwas, dass wir einen großen Wert besitzen. Heilig zu sein bedeutet mehr als der Durchschnitt zu sein. Es bedeutet absolut besonders zu sein. Und Gott sagt uns auch heute Morgen, dass unsere Identität in ihm kostbar ist, wertvoll und besonders ist. Und wenn du auch vielleicht denkst, das bin ich doch gar nicht. Aber wir dürfen uns doch fragen, was macht den Wert einer Sache aus? Wenn du in ein Sportgeschäft gehst und kaufst dort einen Fußball, der kostet vielleicht 30, 40 Euro, keine Ahnung, ich habe mir schon lange keinen Fußball mehr gekauft, dann hätte er ja den Wert von diesem Preis. Aber wie hoch wäre der Wert, wenn dieser Ball unterschrieben wäre von einem Franz Beckenbauer, von einem Lionel Messi, einem Mbappé und wie die Stars ja auch alle heißen mögen, dann hätte er doch viel mehr Wert. Also was macht den Wert einer Sache aus? Doch zu fragen. Denn bekommt dieser Ball einen unermesslichen Wert. Auch weiß man davon, dass von einem berühmten Künstler für ein Bild 450 Millionen Dollar gekauft worden ist. Warum? Weil es dem Sammler des Wert war. Aber wissen wir, dass Jesus für uns viel mehr bezahlt hat als eine Unterschrift auf einem Fußball, als 450 Millionen Dollar? Aus Liebe zu dir hat er sein Leben für dich gelassen. Für dich wurde ein Preis bezahlt, den keiner bezahlen konnte. Kein Mensch wäre in der Lage gewesen, diesen Preis zu zahlen. Und es war nicht irgendjemand, sondern der Sohn des lebendigen, allmächtigen Gottes. Du bist kostbar, das möchte ich dir heute Morgen zurufen, du bist kostbar in den Augen Gottes. Also wir haben gesehen schon zwei Aspekte von unserer Identität. Wir sind angenommen und wir sind wertvoll. Dritter Gedanke, wir sind in Ewigkeit geliebt. Früher wart ihr kein Volk, jetzt seid ihr das Volk Gottes. Wir sind Teil von der Familie Gottes. Meine Oma, die hatte 12 Kinder. Würde man heute sagen, ist eine große Familie. Also das heißt impliziert, ich hatte 12 Onkels und Tanten. Tatsache ist aber, wir sind Teil einer irdischen Familie. aber nur so lange, wie wir hier auf dieser Erde sind. Irgendwann haben wir unsere Eltern begraben, haben uns von unseren Eltern verabschiedet und irgendwann werden unsere Kinder uns verabschieden. Aber durch Jesus Christus sind wir in eine ewige Familie hineingeboren, ins Volk Gottes. Und na, wo gibt es denn mehr Liebe, wie eigentlich in einer normalen, gesunden Familie? Und manchmal vergessen wir es ja, dass Jesus nicht nur unser Erlöser ist, sondern auch Teil dieser göttlichen Familie. Also Jesus schämt sich nicht, weil wir zu ihm gehören, dass er uns Brüder und Schwestern nimmt. Ich war ja der Jüngste in unserer Familie und ich hatte einen älteren Bruder. Ich war der Nachzügler. Mein großer Bruder war 7 Jahre älter wie ich. Es ist cool, als kleiner Bruder einen großen Bruder zu haben. Brauchst auf dem Schulhof keine Angst zu haben. Da ist einer da, der dich beschützt und dir hilft und auf dich aufpasst. Aber Jesus schämt sich jetzt nicht, uns Brüder und Schwestern zu nehmen. Es ist nicht gut, so einen Bruder zu haben. Der Sohn des allmächtigen Gottes, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, das ist mein Bruder. Da können wir gerade anfangen, nochmal eine Lobpreiszeit zu machen. Ich weiß noch nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so. Und Jesus ist mit dir und mir auf einer Ebene geblieben. Und wenn unser Lebenslauf hier auf der Erde vollendet ist, wird Jesus dich dort oben als Bruder und als Schwester willkommen heißen. Und du wirst in Ewigkeit bei ihm sein. Und dich an seiner gewaltigen Liebe erfreuen dürfen. In Jeremia 31,3 steht, ich habe dich schon immer geliebt, deshalb habe ich dir meine Zuneigung so lange bewahrt. Und die Liebe von Jesus hat 2 Aspekte. Erstens, die Liebe Jesu ist eine ewige Liebe. Menschen können ja ihre Liebe uns quittieren. Aber Jesus macht es nicht, weil er dich schon immer geliebt hat. Und er wird dich in Ewigkeit lieben. Und zweitens, und das ist eigentlich unvorstellbar, Jesus liebt ohne Bedingung. Also er liebt dich nicht erst, wenn du heilig lebst. Wenn du jeden Tag 3 Kapitel in der Bibel lesen würdest und eine Stunde betest, er hört dich nicht auf zu lieben. Und Jesus liebt uns auch, wenn wir ihm mal Kummer machen. Oder wenn wir Jesus enttäuschen. Oder sogar, wenn wir sündigen. Jesus liebt dich immer noch. Und diese Bedingungsliebe, diese bedingungslose Liebe, die ist ja eigentlich, kennen wir so auf der Welt gar nicht. Das gibt es nur bei Gott. Er liebt dich, egal was du tust. Und seine Liebe ist auch nicht an die Bedingung geknüpft, dass wir das tun, was er von uns möchte. Er liebt dich immer. Aber wenn wir Jesus lieben, werden wir doch alles dran setzen, so zu leben, wie es ihm gefällt. Ich habe mir sagen lassen, dass es sogar Männer schaffen, dass ihre Socken nicht auf der Erde liegen bleiben, sondern in die Wäschebeutel kommen. Warum machen sie das? Weil sie ihre Frauen lieben. Und da könnte ich jetzt zig Beispiele aufführen. Aber wenn wir Jesus lieben, werden wir doch alles dran setzen, dass wir sie nicht ausnützen. Ich möchte nicht von einer billigen Gnade heute Morgen predigen, sondern diese ewige und bedingungslose Liebe macht uns deutlich und gibt uns die Garantie, dass er uns zurückholt, wenn wir etwas vermasselt haben. Also dass er sagt, hey Thomas, wenn du diesen Weg gehst, ist das völlig uncool. Und hilft mir, dass ich wieder zurückkomme. Also wir haben gesehen, unsere Identität, wir sind von Christus angenommen, wir sind wertvoll, wir sind geliebt. geliebt ohne Bedingung und von Ewigkeit her. Und der letzte Punkt, du bist begnadigt und hast volle Vergebung von Jesus empfangen. Und ich denke, dass eines der schwersten Dinge, die es in unserem Leben gibt und die uns schwerfallen, ist unser eigenes Versagen. Wer macht denn schon gerne Fehler? Aber Gott vergibt uns. In 1. Petrus 2,10b steht ja, früher habt ihr Gottes Barmherzigkeit nicht empfangen, jetzt aber habt ihr seine Barmherzigkeit empfangen. Also wenn ich mich an Jesus wende, empfange ich seine Barmherzigkeit. Wir haben es vielleicht nicht im Griff gehabt, wie wir es hätte haben sollen. Aber bei Gott ist das nicht das Ende. Bei ihm erfährst du Barmherzigkeit und Gnade, auch für deine schlimmsten Versagen. Bei Menschen kann es ja so sein, dass sie uns vielleicht ihre Barmherzigkeit entziehen, nicht aber bei Gott. Und wir erwarten ja von Menschen, die Jesus Christus angehören, dass sie 70 mal 7 vergeben. Wie viel mehr können wir von Gott erwarten, dass er uns vergibt? Ich sage jetzt, fordere euch dich nicht auf, dass du 70 mal 7 am Tag sündigst. Das ist nicht die Intention. Aber Gott ist bereit, uns zu vergeben, wenn wir Fehler machen. Und diese Barmherzigkeit findet man nur bei Christus. Und deshalb ist es auch heute Morgen Gottes Anliegen und Gottes Ringen, dass wir verstehen, was Jesus für uns am Kreuz erworben hat. Dass wir die Kraft vom Blut Jesu verstehen, das er am Kreuz von Golgatha vergossen hat. Und wenn wir dem Erlösungswerk von Christus vertrauen, erleben wir nicht nur ein Stück Freiheit, Heilung von Verletzungen, die wir oder andere an uns verursacht haben, weil wir in Christus angenommen sind und in Ewigkeit geliebt sind. Ist Gott darum bemüht, dass dies in unserem Leben zur Realität wird? Was wir von ihm in die Identität bekommen haben, das darf tief in unserem Herzen verankert sein. Ich möchte es nochmal nennen, ich bin angenommen, ich bin wertvoll, ich bin geliebt und ich habe Barmherzigkeit und Vergebung empfangen. Und wir dürfen, und das ist ja auch in dem Beispiel, das Samuel uns gesagt hat mit der Infrarotheizung, wir dürfen in einer Welt die Hoffnung, die Christus in uns hineingelegt hat, weitergeben. Wir dürfen erhobenen Hauptes durchs Leben gehen, also nicht hochmütig oder stolz, sondern wir wissen, wer wir in Christus sind. Und wenn wir uns das viel bewusster im Alltag wären und wenn diese Wahrheit noch viel tiefer in unserem Leben sich verankert hätte, würde sich vieles in unserem Leben auch verändern. Und das unsere Herzen berühren würde. Das würde uns verändern in unseren Dingen und in den Motiven, warum wir Dinge tun. Also ich predige heute Morgen nicht, um etwas zu leisten, sondern ich predige, weil ich Identität in Christus habe. Und wenn wir uns unserer Identität in Christus immer bewusst wären, dann wird doch so viel Druck abfallen. Und wenn wir nachher noch eine Zeit der Fürbitte haben, dann bekennst doch Jesus, wenn du noch nicht so deine Identität in seiner Identität lebst, wie du das tun solltest. Bitte ihm auch mal um Vergebung. Dass wir es zulassen, bewusster zulassen, in dieser Identität zu leben. Dass wir wertvoll sind, dass wir angenommen sind, dass wir geliebt sind, dass wir Vergebung empfangen haben. Das macht einen Unterschied in unserem Leben, wenn wir unser Leben auf die Identität, die uns Christus gibt, gegründet sind. Wenn wir wissen, wer wir in Christus sind und welche wunderbare Erlösung er für uns vollbracht hat. Dass wir voller Freude Christen sind. dass wir voller Hoffnung durchs Leben gehen, die unabhängig ist von den Umständen um uns herum. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, wie soll ich das schaffen? Helmut hat es ja in seinen Ausführungen angedeutet. Aber in Epheser 1, im ersten Kapitel im Epheserbrief, in den Versen 19 bis 23, ihr könnt es gerne nachlesen. Und es fasziniert mich immer, wenn ich diese Verse lese und die mir auch helfen, Dinge in meinem Leben umzusetzen. Da steht nämlich drin, dass die Kraft, mit der Jesus von den Toten auferstanden ist, in uns wirkt. Kann ich gerne nachlesen, das steht zum Wort Gottes. Und ich glaube, das war eine riesige Kraft, die Auferstehungskraft, die Jesus von den Toten auf. Mit dieser Kraft will er in uns, in unseren Gemeinden wirken. Darf ich mal eine Frage stellen? Wenn dem so ist, wo ist denn unser Problem? Lassen wir es zu, dass diese Kraft in uns wirkt? Vertrauen wir doch Gott. Er hat dir Identität gegeben. Durch Jesus Christus darfst du wissen, wer du bist. Und mit diesem Gedanken möchte ich auch schließen. Und vielleicht können wir auch mal ganz kurz stille sein, bevor wir beten. Und ich möchte es dann mit einem Gebet abschließen. Und Jesus vielleicht auch mal sagen, Jesus, ich danke dir, dass ich wertvoll bin. Ich danke dir, dass ich angenommen bin. Ich danke dir, dass du mich liebst ohne Bedingung. Ich danke dir, dass du mir vergeben hast. Ist doch ein Grund zur Freude. Und manchmal darf man diese Freude auch an unseren Gesichtern sehen. Amen. Wir singen doch so gerne, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das darf doch auch zum Ausdruck kommen in unserem Leben. Jesus, ich möchte dir danken, dass meine Identität in dir ist. Ich danke dir, dass ich mich nicht durch andere Dinge definieren muss, primär, sondern Herr, dass du mir Identität gibst. Ich danke dir, Jesus, dass wir in deinem Auge wertvoll sind. Auch hier die Geschwister in der Gemeinde in Balingen. Herr, sie sind geliebt von dir, von Ewigkeit. Du hast einen Plan mit ihrem Leben. Herr, du hast ihnen vergeben. Ich danke dir, dass wir in dieser Identität leben dürfen und dass das unsere Stärke ist. Danke, Jesus, dass wir dort, wo wir leben, einen Unterschied machen dürfen, weil du in uns lebst, Jesus. Ich danke dir für deine Hilfe und ich danke dir, dass wir deine Kinder sind, dass wir Gnade von dir empfangen haben. Ich danke dir, Jesus, dass dir alle Dinge möglich sind und ich danke dir, dass die Kraft, mit der du auferstanden bist, dass die in unser aller Leben wird und auch in uns als Gemeinde. Ich danke dir für diesen Sonntagmorgen und ich möchte meine Geschwister hier in Balingen segnen, in und mit deinem Namen, Jesus. Du bist ein mächtiger und starker Gott und ich danke dir, dass du uns begleitest, auch in den Alltag hinein, dass wir in deiner Kraft leben und Herr, danke, dass dort, wo wir leben, dass wir einen Unterschied machen dürfen, weil wir uns angenommen wissen von dir. Weil wir uns befähigt wissen von dir. Ich danke dir für meine wunderbare Geschwister. Segne du sie. Amen. Amen. Dann darf ich übergeben.